Wir wollen noch schnell still werden und zusammen beten. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir dir anbeten dürfen, dass wir vor dir dürfen erscheinen und in diesen Weihnachtsliedern auch unserer Freude Ausdruck bringen, dass du gekommen bist. Und du bist gekommen auf die Erde, aber du bist auch mit einem Ziel gekommen, nämlich zu sterben für uns Menschen. Und das ist das, wo wir Menschen viel mehr auch eine Schwierigkeit haben damit, dass du musst dein Leben lassen. Wir danken dir aber, dass du gekommen bist. Dass du gekommen bist mit dem Zweck, uns Menschen zu erlösen von der Sünde und uns eine neue Perspektive, ein neues Leben zu geben. Dafür wollen wir dir von Herzen Dank sagen. Wir wollen jetzt auch in das Leben von Petrus hineinschauen, um einfach auch für uns persönlich auch Schlüsse daraus zu ziehen. Wir legen dir einfach alles am heutigen Morgen in deine Hand. Und danke dir nochmal von Herzen, dass du gekommen bist und dass wir vor dir als erlöste Kinder Gottes dürfen erscheinen. Amen. Ja, wir haben sehr weihnachtliche Lieder gesungen. Und obwohl die Temperatur jetzt noch nicht stimmt, aber sie hat letzte Woche ja schon teilweise gestimmt. Stimmt die Umgebung, wir haben Weihnachtsmärkte, wir haben Glühwein, wir haben Gutzi und alles, was dazugehört. Und eigentlich bräuchte es jetzt eigentlich auch eine Weihnachtsbotschaft dazu. Aber ich habe keine. Oder ich habe doch eine. Und das ist eben der Punkt, den ich vorher auch im Gebet zum Ausdruck gebracht habe. Zur Zeit denken wir alle an das kleine Jesuskindli in der Krippe. Und das ist auch richtig so. So hat es angefangen. Aber vor allem Anfang an ist hinter dem kleinen Kind in der Krippe eine Zielsetzung gesehen. Nämlich die Zielsetzung zu sterben für unsere Sünden. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Und alles, was wir feiern, dürfen wir feiern, aber wir wollen es auch vor diesem Hintergrund feiern. Die Geburt Jesu hat stattgefunden, damit wir Sündenvergebung bekommen können. Und wie gesagt, ich habe mich entschlossen, weiterzumachen beim Petrus und jetzt nicht eine spezielle Adventsbotschaft zu halten, weil eben der Petrus auch eine Adventsbotschaft ist. Und das werden wir am Schluss dann auch dürfen in unserem Herzen mitnehmen. Wir werden uns heute neben dem Verrat von Petrus, wo wir das letzte Mal schon angetönt haben, noch einmal widmen. Aber dann eben auch sein Zerbruch und so Gott will und wir leben, sagt man ja so allgemein, werden wir im Januar dann die Wiederherstellung von dem Petrus durch Jesus uns können vor Augen führen lassen. Das bildet eigentlich eine zentrale Einheit im Leben von Petrus, aber eben auch eine zentrale Einheit in unserem Leben. Wer ist der Petrus gesehen? Auch das werden wir uns ganz schnell noch einmal in Erinnerung rufen. Er war ein einfacher Fischer, ein pragmatischer Mann, ein praktischer Mann, ein impulsiver Mensch und entschieden. Und er hat auch dank dem Heiligen Geist, der bereits damals in sein Herz geredet hat, oder der Geist Gottes, hat er gemerkt, dass Jesus eben nicht einfach ein Mensch ist, sondern der Sohn Gottes. Und als Antwort auf die Erkenntnis sagt ihm ja den Jesus auf der Felsen, auf dir, Petrus, will ich meine Gemeinde bauen. Der Petrus hat den besten Einblick gehabt, in wer Gottes ist. Nicht nur, indem es Gott ihm ins Herz gelegt hat, sondern er ist auch auf dem Berg von der Verklärung gesehen. Also er hat eigentlich, könnte man sagen, die besten Voraussetzungen gehabt, um genau die Grösse Gottes, das Wesen Gottes zu kennen. Er hat eigentlich alles gewusst. Bestens ausgebildet. Nicht an einer Universität, aber von Gott persönlich. Und das, was wir heute betrachten, wenn wir vor dem Hintergrund sehen. Der Petrus, könnte man sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt anschauen, ist ein top geistlicher Mensch gewesen. Ein Vorbild eigentlich. Für die anderen. Und wir nehmen es schon vorweg. Und gerade dieser Person passiert's, dass er den Herr verleugnet. Gerade dieser Person. Wie oft ist man erstaunt im Reich Gottes, auch heutiger Tag, gibt es Leute, die haben ein geistlich vorbildliches Leben und dann hört man irgendwann, der ist da oder dort gestürzt. Nicht über einen Stein an den Boden gefallen, sondern geistlich, menschlich gestürzt. Und dann sagt man, wie kann das sein? Ist dem sein Leben vorher echt gesehen? Denken wir, der Petrus ist ein vorbildlicher Mensch gewesen, mit seinem Charakter und mit seinen Sünden und allem. Aber Jesus hat ihm gesagt, auf den Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und der Petrus ist auf dem Berg von der Verklärung gewesen. Nebst allen seinen Schwächen hat er eigentlich ein Ja Gottes gehabt in seinem Leben. Und das soll uns heute ein bisschen beschäftigen. Warum, Petrus, passiert dir der Mist? Und wir dürfen auch uns fragen, warum, Andreas, passiert dir der Mist? Und das lehrt uns einfach auch auszuschliessen, nämlich etwas auszuschliessen, die Möglichkeit auszuschliessen, dass wir einfach perfekt und sinnlos sind. Es gibt keine Menschen auf dieser Welt, die perfekt und sinnlos sind. Vom menschlichen her, wir sind vor Gott perfekt und sinnlos. Warum? Weil Jesus unsere Sünden vergeben hat. Aber nicht, weil wir keine machen, sondern weil Jesus unser Problem gelöst hat. Und darum singen wir Gloria Deo in Excelsis. Ich kenne es leider nicht auswendig. Aber wir singen und loben Gott für sein Kommen, weil er unser Sünderproblem gelöst hat. Wir werden heute einen tieferen Einblick machen in Lukas 22. Ich möchte ganz kurz das lange Kapitel thematisch umrissen. Es fängt an mit der Feststellung, dass das Passafest war. Dann lesen wir dort, dass der Judas Iskariot Jesus verraten hat. Und dann haben wir eine längere Passage, die uns zeigt, wie Jesus das Passamahl mit seinen Jüngern nimmt. Und während dem Passamahl gibt es dann auch einige Gespräche. Da sagt als erstes, macht Jesus die Aussage, die Hand von dem, der mich verrottet, ist unter uns. Er hat also gesagt, er kennt den, der Judas Iskariot, wo sein Verräter wird sein. Jesus hat alles gewusst, was passiert. Und als Reaktion auf all das aber haben die Jünger eigentlich nichts Schlaueres zu tun, als zu sagen, wer ist von uns der Größte? Lukas 22, Vers 24 heißt: Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Das ist schon ein bisschen beschämend, oder? Und ich denke, das soll uns eine Warnung sein. Die Frage ist eigentlich überhaupt nicht angebracht, weil Gott jedem von uns Menschen das Seine gibt. Und Gott hat für jeden von uns Menschen eine Bestimmung. Der eine kann das gut, der andere kann das gut, der dritte kann etwas Drittes gut. Müssen wir das werten? Und wir sehen es in der Reaktion dort, wo Jesus sagt, er sagt dann, schaut, liebe Jünger, ich sorge für euch und bei mir habt ihr nie Mangel gehabt. Und dann kommt als Schluss von dieser ganzen Gesprächsrunde, können wir sagen, auch die Voraussage vom Herr Jesus, du wirst mich lügen, Petrus. Dann geht Lukas 22 weiter und erschlüttert uns, was ist in dem Garten Gethsemane passiert, seine Gefangennahme. Auch wie der Petrus dreinschlägt und den Malchus Sohr abhaut. Und dann, als ein zentraler Punkt für heute, die Verleugnung von Petrus. Dann geht es weiter, die Jesu Verspottung und Jesus vor dem Hohen Rat. Und das Ganze gipfelt ja dann in der Kreuzigung. Eigentlich wäre es eine Karfreitagspredigt. Aber es ist jetzt nicht Karfreitag. Es ist jetzt 15. Dezember. Und es passt auch hier rein, weil es in unser tägliches Leben hineinpasst. Wir wollen jetzt einen Einblick machen, wenn das da funktioniert. Sonst kannst du einfach die nächste Folie geben, bitte. Jawohl. Wir lesen jetzt einmal den Lukas 22, Vers 31 bis 34 durch. Es ist ja so, dass eigentlich, wenn man die Bibel liest, muss man gar nicht viel dazu sagen. Und das ist auch so. Und dort steht: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber, sagt Jesus, habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Jetzt machen wir hier schon eine Voraussicht auf das, was dann wird kommen, wenn Jesus ihn fragt: Dreimal hast du mich lieb. Bereits da. Jesus kennt uns. Er aber sprach zu ihm: Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Merkvers, einfach zum Merken. 2x2 und 2x3, Lukas. Das ist ein wichtiger Vers für uns, weil wie oft trauen wir uns das zu? Jesus, er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Eigentlich könnte man sagen, ist alles klar, oder? Die Bibel macht auch alles klar. Trotzdem werden wir noch ein paar Gedanken dazu machen. Der Herr hat alles gewusst. Und Jesus sorgt für uns, auch bevor es geschieht. Vers 32, ich aber habe für dich gebeten. Da wissen wir es, weil der Herr sagt zum Petrus. Realisieren wir in unserem Alltag, wie oft Jesus bereits für uns vorsorgt. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass zum Teil einfach Sachen passieren, die gerade so haben müssen sein. Und hinsichtlich dem dürfen wir auch unseren Alltag jeden Tag in die Hände Gottes befehlen. Es gibt ein sehr schönes Lied, das heisst: So nimm denn meine Hände und führe mich. Das Lied dürfen wir im Herzen singen. Wir dürfen es auch mit Tönen singen. Jeden Tag von Neuem. Und wir können uns dann daran erinnern, was da heisst, was der Herr sagt zum Petrus: Ich aber habe für dich gebeten. Wir sind darauf angewiesen, dass das passiert. Und darum, so nimm denn meine Hände und führe mich. Und der Auftrag von Petrus ist bereits wieder angesprochen, wir haben es vorher schon innehaltend erwähnt. Und aufgrund von all dem, und wir wollen hier nicht der Petrus sehen, sondern wir wollen uns sehen, weil wir sind genau gleich. Er aber sprach: Ich bin bereit. Jetzt kommt der Ich. Wird mit dir durch dick und dünn gehen, könnte man es auf Mundart sagen. Und das ist auch unser Vorhaben. Und das ist nicht schlecht, dass wir sagen: Nein, Herr, ich will mit dir durch dick und dünn gehen. Aber sind wir uns bewusst, no chance to do it alone. Keine Chance, um es selber zu machen. Wir könnten jetzt hier sagen: Ha, Petrus, wenn du wüsstest, wir wissen es ja jetzt heute, oder? Das ist doch eine totale Selbstüberschätzung. Und das Haha, Andreas, das muss ich mir selber sagen. Was machen wir für grandiose Pläne, was wir alles machen wollen? Aber eben, wir sind darauf angewiesen, dass der Herr uns durchträgt. Das ist damals im Verlauf von dieser Feier vom Passamal mit Jesu und seinen Jüngern passiert. Dann finden wir als nächstes, wie in der Zusammenfassung dargelegt, Jesu in Gethsemane und die Gefangennahme von Jesu. Jesus Der Judas Iskariot hat Jesus verraten und die Römer kommen und greifen ihn. Können wir die nächste, ja, das ist ja schon, die nächste Folie nehmen. Und wir kennen die Geschichte. Und da heisst es jetzt, da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, offensichtlich ist er auf all die Sachen vorbereitet gewesen, zog er es und schlug nach dem Knechte des Hohepriesters und hieb ihm das Ohr, rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat. Und noch mehr in Lukas 22 sehen wir noch ein weiteres wichtiges Detail. Der Herr Jesus hat den Malchus angerührt und hat ihn geheilt. Also, der Herr hat hier ganz klar gesagt, jetzt müsst ihr nicht menschlich kämpfen. Er hat sogar das Ohr vom Malchus geheilt. Und da prallen eigentlich zwei Welten aufeinander. Die menschliche Welt. Ich will agieren. Das ist eigentlich wesenstypisch für Petrus, so wie wir ihn kennengelernt haben. Er war ein Macher gesehen. Hat mal etwas probiert. Und er hat hier auch ernst gemeint, was er gesagt hat, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod zu gehen. Ich bin römischer Krieger, geht reinzuhauen, ist nicht ganz ungefährlich. Und da hat er eigentlich vermeintlich das gemacht, was er versprochen hat. Er hat sich quasi mit dem Schwert reingelegt. Nur ist jetzt in diesem Kampf, erstens ist der Tod Jesu Gott gewollt gewesen, und dem können wir keine Betonblöcke entgegensetzen. Und zweitens ist der geistliche Kampf eben nicht mit dem Schwert. Zumindest nicht mit dem Schwert aus Stahl, sondern mit dem geistlichen Schwert. Von dem können wir in Galater 6, 10 bis 20 in der Waffenrüstung Gottes nachlesen. Dann kommen wir zum nächsten Aspekt, und das wird jetzt sehr interessant, Lukas 22, 54 bis 62. Kannst du die nächste Folie geben, bitte? Jawohl. Und die werden wir eben auch in der ganzen Länge lesen, weil das ist auch wieder selbstredend eigentlich. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne dich nicht. Punkt 1. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Punkt 2. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Gehen wir hier Punkt für Punkt durch. Oder einige Punkte, es gibt sicher noch 100 andere. Es wird oft diskutiert, warum nur Petrus bist du dort angegangen? Warum hast du dich dem ausgesetzt? Warum, Petrus, begibst du dich in so feindliches Gebiet hinein. Vor allem, wenn wir lesen, dass der Petrus in Vers 55 sich mitten unter sie gesetzt hat. Ist also eigentlich mitten unter denen gesehen, wo sie geliebte Herr verfolgt haben. Ist es Neugier gewesen? Ist es Dummheit gewesen? Ist es seine Liebe zu Jesus gewesen? Wir können spekulieren, aber wir wollen bei dem bleiben, was da steht. Das sind Fakten. Der Petrus ist hingegangen. Und das Zweite ist, der Petrus hat dem Druck nicht standhalten schlussendlich. Der Petrus hat seine Grenzen. Und das wird hier deutlich. Und auch wir haben unsere Grenzen. Das wird eben auch oft in unserem Leben deutlich. Dreimal wird hier der Petrus angesprochen und wir werden das auch bedauernswerterweise festhalten. Es folgen dreimal eine satte Lüge. Also der Petrus war ein Lügner gewesen. Jetzt könnte man in den Worten Jesu sagen, wer da innen kein Lügner ist, der ist. Er betet, dass er sich auf den Thron setzt. Und ich sehe jetzt eigentlich niemand gerade aufgumpen. Der Petrus war dort gewesen, vor allem bei seiner dritten Verleugnung. Trotzdem er eine einstündige Bedenkzeit hatte. Denn er hat die Leugnung 1 gemacht, die Leugnung 2 gemacht und dann lesen wir ungefähr nach einer Stunde, 59 und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach. Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Ist doch interessant, wir haben zwei Lügnigen und dann haben wir eine deutliche Pause von einer Stunde. Jetzt könnte man sagen, das war jetzt eigentlich Zeit gewesen, eine Bedenkzeit für Petrus, wo er konnte sagen, was genau hat Jesus gesagt? Oh, zweimal habe ich jetzt schon in Anspruch genommen. Jetzt verschwinden wir hier lieber, bevor es das dritte Mal passiert. Aber irgendwo hat er an das Ganze überhaupt nicht gedacht. Hat er die Worte total vergessen? Wir können spekulieren, wir können vor Gott kommen im Gebet und können persönlich fragen, was meinst du damit? Und Gott bringt uns oft, wenn wir über Bibeltext beten oder eigentlich vor allem dann, wenn wir einmal einen Text lesen und darüber beten, dann fühlen wir einfach verstehen. Mir geht es zumindest so. Oft tue ich im Gebet einfach das, was ich gelesen habe, Gott erzählen. Und dann macht es ping, 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 ping. Aha. Das muss nicht bei allen so sein, aber das ist eigentlich mein Rezept, wie ich in die Bibel hineinkomme. Indem ich Gott den Text erzähle, was ich gelesen habe. Also der Petrus hat dort ein drittes Mal geleugnet. Er hätte weggehen, was Schwert gezückt hat, hätte irgendeine andere Petrus-Massnahme machen können, aber das hat er nicht gemacht. Und jetzt könnte man sagen, vielleicht hat Petrus irgendwie innerlich aufgegeben. Für ihn ist irgendwo klar geworden, dass Jesus jetzt stirbt. Und das hat ihn enttäuscht. Und wir lesen ja das auch von den Emmaus-Jüngern. Die sind enttäuscht gewesen. Sie haben gesagt, wir haben gemeint, Jesus ist der, wo Israel rettet. Ihre Vorstellung über wer Jesus ist, ist anders gewesen, als wer Jesus tatsächlich ist. Vielleicht ist das beim Petrus auch der Fall gewesen. Vielleicht hat er auch gesagt, jetzt habe ich so viel gehofft auf den Herr Jesus. Und jetzt muss er sterben. Aber was er vergessen hat, ist alle die Vorankündigungen Jesu betreffs seinem Leiden und Tod. Jesus hat nicht einfach mal en passant in einem dritten Nebensatz gesagt, übrigens, ich werde dann einmal sterben. Sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu lassen für Sünder. Und genau das hat er total vergessen, der Petrus. Und da ist die Frage, vergessen wir auch die Zusagen, die Jesus uns macht? Und jetzt kommt der zweite, letzte Gedanke zu dem. Warum hat denn Jesus ihn nicht gemahnt? Wäre ja vielleicht auch eine Variante gewesen, dass Jesus sagt, du, Petrus, hey, magst du dich erinnern, was ich dir gesagt habe? Hör doch auf, so einen Mist zu erzählen. Ich habe das doch gesagt. Aber Jesus lässt zu, dass der Petrus ein drittes Mal lügt. Warum? Weil Jesus nicht an unserem momentanen Erfolg interessiert ist, sondern an einer bleibenden, nachhaltigen Veränderung. Und eine bleibende, nachhaltige Veränderung braucht Zerbruch. Wenn wir wenn umgestaltet werden ins Wesen Jesu, dann braucht es Zerbruch. Und Zerbruch ist mit Tränen verbunden. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, sagt sehr eindrücklich, wir können andere nur trösten mit dem Trost, wo wir zuvor von Gott bekommen haben. Und wenn wir von Gott Trost brauchen, heisst es da, läuft es. Sonst brauchen wir ja keinen Trost, wenn alles picobello ist. Und dann, wenn wir erleben, dass Gott uns tröstet, können wir andere trösten. Und was war der Auftrag von Petrus? Auf dem Fels wollte ich meine Gemeinde bauen. Also er hat selber die Vergebung vollumfänglich in aller Brutalität vom Versagen müssen feststellen. Und das sehen wir, die Dramatik von dieser Veränderung von Petrus, sehen wir in diesem Garten, in dem Hof vom Hohepriester. Und jetzt lesen wir Vers 60 und B und, oder Vers 61, einfach, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinein und weinte bitterlich. Jetzt plötzlich ist es ihm in den Sinn gekommen. Vorher offensichtlich nicht. Es ist alles so gekommen, wie vorausgesagt. Und es ist ihm Petrus durch Mark und Bein gegangen. Und jetzt haben wir etwas ganz Wichtiges. Jetzt heisst es, Jesus hat der Petrus angeschaut. Petrus hat nicht den Stab gebrochen. Oder Jesus hat nicht den Stab gebrochen über den Petrus. Er sagt, du bist doch ein Lümmel. Fahr ab. Sondern Jesus hat der Petrus angeschaut. Und dir Blick von Jesus in unser Leben durchbohren unser Herz. Der Petrus erkennt seine Situation und dann heisst es ganz am Schluss, Vers 62, dass der Petrus bitterlich geweint hat. Das sind die Tränen. Bitterlich geweint. Und Gott lädt das zu, damit er sein Ziel mit Petrus kann erreichen. Und jetzt heisst es, und Petrus ging hinaus, und wir wollen uns das jetzt einfach bildlich, uns ganz kurz in die Karfreitagsnacht hineinversetzen. Der Petrus hat mit einer Millisekunde gemerkt, ich habe einen riesen Mist gemacht. Ich habe den Herr dreimal verleugnet. Dreimal. Und er ist rausgegangen und hat bitterlich geweint. Weg. Und das war sein letzter Kontakt mit Jesus vor dem Tod. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, jetzt ist der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha. Das ist ja noch hart gekreuzigt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was ist das für eine Dramatik im Herz von dem Petrus? So habe ich mich verabschiedet von meinem geliebten Herr. Gelügnet. Und jetzt ist er tot. Ich habe den Herbst oder den Sommers wenigstens ein Glück gehabt betreffs dem Tod von meinem Vater. Ich habe mich herzlich zusammen mit der Nicole an einem Sonntag oben von meinem Vater verabschieden. Er war eigentlich im Koma und er ist ganz kurzen Moment noch, hat man gemerkt, er realisiert es besser. Es ist für mich ein riesen Trost. Ich konnte meinem Vater anständig Adieu sagen. Und der Petrus hat das selbstverschuldet nicht können. Er hat Adieu gesagt mit einer dreifachen Lügnung. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, was in diesem Mann vorgegangen ist. Und das nehmen wir mit als Vorbereitung fürs nächste Mal. Was ist in diesem Mann vorwärts durchgegangen? So ist der Petrus in die Karfreitagnacht reingegangen und hat alles, auch den ganzen Ostersamstag, müssen durcherleben. In ihm war Stigma, ich habe den Herr dreimal verleugnet. Aber wir wissen, unser Gott ist eben ein grosser Gott. Er hat alles vorausgesagt. In seinem Blick war nicht Vorwurf. Er hat nicht gesagt, was machst du jetzt genau? Sondern in seinem Blick war Überführung. Und es gibt, kannst du die nächste Folie geben, ein Lied, das das Ganze sehr deutlich auf den Punkt bringt. In diesem Lied heisst es, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Und das Lied wollen wir jetzt miteinander singen.